Und das war jetzt auch im Eckpunktepapier 2 nochmal herauszulesen, dass beispielsweise die Vereine, die gegründet werden sollen, nicht in der Nähe von Schulen und Kitas sein sollen. Also, und trotzdem ist die Frage, was für Auswirkungen hat es auf die Gesellschaft? Und ich glaube, die Frage lässt sich aktuell überhaupt noch gar nicht wirklich beantworten.
Hi Leute, ich bin Rowan, ich bin Jugendreporterin bei Salon 5 und heute spreche ich mit Maya Wegener über Cannabis-Legalisierung hier in Deutschland. Und ich denke mir am besten so, Maya, möchtest du dich selber vorstellen?
Ja, hallo Romans. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass ich hier zu Cannabis kurz sprechen kann. Mein Name ist Maya Wegner. Ich bin Geschäftsführerin der Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz. Die Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz macht sich nun schon seit über 70 Jahren stark für die Themen des Kinder- und Jugendschutzes, vor allem in Bezug auf das Jugendschutzgesetz. Wir bringen Publikationen heraus, wir entwickeln Kampagnen, machen Veranstaltungen, bilden auch Fachkräfte fort, beziehungsweise informieren diese, arbeiten eng mit unseren Mitgliedsverbänden zusammen. Und die Themen, die uns aktuell besonders beschäftigen, sind neben den Themen im Rahmen des gesamten Jugendmedienschutzes vor allem auch das Thema um die Legalisierung beziehungsweise kontrollierte Abgabe von Cannabis. Und ich freue mich sehr, dass wir heute dazu sprechen können.
Ich freue mich auch. Ich bin sehr gespannt, wie das Interview werden wird. Ich drücke uns beiden die Daumen. Also, ich würde mal fragen, wie bist du eigentlich dahin gekommen, wo du jetzt eigentlich bist? So, hast du, war das schon so, als du klein warst, du so gedacht hast, so, ja, da möchte ich irgendwann hin? Oder ist es so über Umwege passiert und gefällt dir das auch, was du machst?
Genau da, wo ich jetzt bin, wusste ich natürlich nicht, als ich angefangen habe zu studieren. Ich bin Sozialwissenschaftlerin von der Ausbildung her. Aber ich wusste schon immer, dass ich mich für die Belange der Gesellschaft einsetzen möchte, für Kinder und Jugendliche, für Mädchen und Frauen. Das sind so meine Themen, für die ich schon viele, viele Jahre arbeite. Und ich wusste immer, dass ich mich ja, für die Themen, die Gesellschaft aktuell interessiert, für die Themen, die Mitglieder der Gesellschaft stärken, einsetzen möchte. Ganz genau.
Ich würde am besten jetzt fragen, die Bundesregierung will Cannabis legalisieren. Was hältst du davon? Findest du, dass es eine gute Idee ist oder bist du eher dagegen?
Mit Blick auf den Kinder- und Jugendschutz und mit Blick darauf, wie wir Kinder und vor allem Jugendliche schützen und stärken können, geht es uns als Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz gar nicht so sehr dafür, ob es legalisiert wird, sondern um das Wie. Denn auch die Legalisierung bedeutet ja im Endeffekt, dass für Menschen unter 18 Jahren der Erwerb, Kauf und Besitz weiterhin nicht gestattet ist. Und deswegen ist es für uns vor allem wichtig zu schauen, was bedeutet denn die Legalisierung eigentlich für Jugendliche? Was ändert sich jetzt?
Kann ich schon in ungefähr ein Ausmaß sagen, was die Legalisierung von Cannabis für Jugendliche bedeuten könnte? Beziehungsweise was es für Auswirkungen auf die Jugend haben würde, ob dann der Konsum steigt oder ob es dann so bleiben wird, wie es bis jetzt ist?
Also, wovon wir auf jeden Fall ausgehen können, dass es einen Paradigmenwechsel in der Gesellschaft gibt. Denn mit der Legalisierung oder, um das richtige Wording zu nehmen, mit der kontrollierten Abgabe von Cannabis passiert ja, ist ja eine völlige Neuerung quasi. Damit wird eine Droge, die bisher kriminalisiert war, entkriminalisiert. Bis vor kurzem war noch angedacht, dass das Cannabis ja an zertifizierten Fachverkaufsstellen verkauft werden soll. Das hat sich jetzt mit dem zweiten Eckpunktepapier Ende März der Bundesregierung gerade geändert. Aber trotzdem wird durch die Tatsache der Legalisierung ein völlig neuer Blickwinkel geschaffen, was auch natürlich Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche, Eltern und auch Fachkräfte hat. Und das ist was, was uns besonders wichtig ist, immer wieder deutlich zu machen, es sind zum einen die Jugendlichen, auf die es Auswirkungen hat, aber natürlich auch Eltern, für Eltern bedeutet es ja einen ganz anderen Umgang damit.
Also ich kann mich noch daran erinnern, dass ich, als ich in der Sek 1 war, in meinem Biounterricht damals über verschiedene Drogen Präsentationen machen musste und dass wir da auch mehr über die, sagen wir, etwas härteren Drogen gesprochen haben, so wie Ecstasy und Morphium und ich weiß nicht was. Können Sie sich vorstellen, dass zum Beispiel dann im Lehrplan noch eine größere Einsicht, ein bisschen ein größerer Bestandteil und über Cannabis gesprochen wird und über Drogen, die man jetzt, falls Cannabis so legalisiert werden würde, legal erwerben könnte, um dann Jugendlichen vor denen beziehungsweise zu vermitteln, was halt die Auswirkungen davon sind.
Ich glaube auf jeden Fall, dass das Sinn macht, dass es noch stärkerer Bestandteil im Unterricht wird. Aber es muss insgesamt sowohl durch Angebote an den Schulen, beispielsweise über SchulsozialarbeiterInnen, aber auch durch Angebote in Jugendfreizeiteinrichtungen, bei Jugendtreffs, in Vereinen und so weiter, muss immer wieder auf das Thema aufmerksam gemacht werden und muss darüber gesprochen werden. Das ist das, was ich vorhin meinte, dass es ja wirklich einen Paradigmenwechsel gibt. Also bisher wurde, wenn über Cannabis gesprochen würde, über eine illegale Droge gesprochen. Jetzt wird, wenn über Cannabis gesprochen wird, über eine legale Droge gesprochen, die aber für Jugendliche weiterhin nicht erhältlich sein sollte. Und das heißt, Jugendliche müssen die Möglichkeit haben, sich zu informieren, sich durch die Information auch zu stärken, um bestenfalls nicht zu konsumieren, aber eben auch müssen überhaupt erstmal Lehrkräfte, SchulsozialarbeiterInnen, MitarbeiterInnen von Jugendhilfetreffs und so weiter, müssen auch erstmal anders informiert werden. Also es muss ein ganz anderes Aufklärungs- und Präventionsprogramm in die Gänge kommen.
Okay. Vielleicht können Sie für die jüngeren Zuschauer und auch ein bisschen für mich erstmal das Wort Paradigmen erklären.
Ich würde so sagen, dass die Sichtweise sich geändert hat. Also unsere Gesellschaft hat eine Art des Umgangs beispielsweise mit Tabak und Alkohol gefunden. Ne, wir wissen, Tabak ist unter 18-Jährigen verboten. Bei Alkohol ist es so, dass die Bier und Wein bis ab 16 erlaubt sind, härtere Alkoholiker ab 18. Wir wissen, wo es wie verkauft wird. Eigentlich sollten auch die Zugangskontrollen, also dass Minderjährige keinen starken Alkohol kaufen sollen, all das sollte geklärt sein. Und auch in den Familien gibt's damit einen Umgang. Also auch Eltern haben einen Umgang damit gefunden, einfach über die vielen, vielen Jahrzehnte. Ob der nun immer gut und schlecht ist, ist eine andere Frage, aber es gibt einen Umgang damit. Und dieses Learning, diesen Umgang, den muss es nun mit Cannabis auch geben und der muss auch gelernt werden. Wie reden denn Familien jetzt zu Hause miteinander? Ich weiß nicht, ob sie oder ob du mit deinen Eltern über den Konsum von Drogen sprichst oder gesprochen hast, aber dass darüber sprechen wird, ein anderes sein, wenn die Droge legal ist. Und das meine ich mit Paradigmenwechsel. Also eine andere Sichtweise auf die Sache zu haben.
Denken Sie, dass durch die Legalisierung von Cannabis der Konsum bzw. Cannabis selber verharmlost wird?
Das ist eine Diskussion, die immer wieder diskutiert wird, die uns auch aus Jugendschutzsicht eher marginal interessiert, weil es uns ja darum geht, die Kinder, die Jugendlichen und Minderjährigen zu stärken und zu schützen. Aber natürlich wird es so sein, dass es vielleicht ein anders im Straßenbild ist. Und da sind wir sehr, sehr froh, dass die Bundesregierung bereits auch im ersten Eckpunktepapier sehr deutlich gemacht hat, dass beispielsweise es ein Werbeverbot von cannabishaltigen Produkten geben wird. Und das war jetzt auch im Eckpunktepapier 2 nochmal herauszulesen, dass beispielsweise die Vereine, die gegründet werden sollen, nicht in der Nähe von Schulen und Kitas sein sollen. Also, und trotzdem ist die Frage, was für Auswirkungen hat es auf die Gesellschaft? Und ich glaube, die Frage lässt sich aktuell überhaupt noch gar nicht wirklich beantworten. Genau, vielleicht erst mal so weit.
Ja, ich habe nämlich letztens eine Doku angeschaut von Simplicissimus, in der ZDF-Mediathek, die über die Legalisierung von Cannabis gesprochen haben. Vielleicht kennen Simplicissimus vielleicht auch nicht, kann ich nur sehr empfehlen. Und da wurde halt darüber gesprochen, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, welches Land das war, das wo halt dann, ich glaube, es war in Amerika, ein Staat in Amerika, wo dann Cannabis legalisiert wurde und es dann dazu kam, dass halt dann Firmen bzw. Produkte rausgebracht haben, die dann halt nie wirklich angegeben haben, wie viel Cannabis gerade in den Produkten drin steckte und die dann halt sehr schön verpackt haben mit ganz vielen bunten Farben und das dann halt zu sehr vielen Todesfällen kam. Und ich gehe jetzt davon aus, dass Deutschland das versucht halt zu verhindern, dass das passiert. Können Sie sich denn vorstellen, wann ungefähr die Legalisierung von Cannabis durchkommen würde oder nicht und wie lange es noch dauern könnte?
Nein, dazu kann ich natürlich erstmal so gar nichts. gar nichts sagen. Was ich oder was wir jetzt wissen, ist, dass Ende April mit einem Gesetzesentwurf der Bundesregierung gerechnet wird, dass das Vorhaben, erst einmal Vereine für die Abgabe und Anbau von Cannabis zu ermöglichen und in einzelnen Modellregionen auch die zertifizierten Fachverkaufsstellen zu ermöglichen, ein Schritt ist, um überhaupt in eine Umsetzung zu kommen, da die Bundesregierung ja noch mit der EU-Kommission im Austausch und im Gespräch darüber ist, ob eine kontrollierte Abgabe überhaupt rechtlich erlaubt sein wird in Deutschland. Das ist ja quasi wie so ein Zwischenschritt, der gerade gegangen wird. Das heißt, wann es soweit kommt, dass cannabishaltige Produkte wirklich überall verkauft oder in zertifizierten Fachverkaufsstellen, das ist ja schon sehr definiert, verkauft werden, ist noch offen. Aber um nochmal auf die Doku, die Sie gesehen haben, auch zurückzukommen. Was schon auch definiert ist, ist A, die Menge an THC und B auch, dass die Produkte nicht so verpackt und verkauft werden dürfen, dass sie noch zum Konsum anreizen. Und das ist was, was wir auch als Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz sehr befürworten. Und dass es beispielsweise auch keine Produkte oder THC-haltigen Produkte in Form von Gummibärchen und Keksen geben wird, um da auch wirklich insbesondere Kinder zu schützen, mit Blick darauf, was Sie eben aus der Dokumentation auch berichtet haben.
Könnte es zum Beispiel sein, dass wie bei Tabakwaren, dass dann diese Fotos da draußen kommen würden, die halt davon abschrecken sollten? Weil auf Zigaretten sind ja meistens Fotos drauf, wie rauchen kann, dies und das. Und dann werden dann halt Fotos von sehr vielen verschiedenen Sachen, wie zum Beispiel kaputten Lungen oder Unfruchtbarkeit und ganz viele andere Beispiele. Könnte das für Cannabis dann auch der Fall sein? Oder wird es einfach nur in so einer Medizinverpackung sein?
Also soweit ich weiß, soll es aktuell in einer neutralen Verpackung sein. Und so wie ich es verstanden habe, auch ohne das, was Sie waren ja gerade abschreckende Bilder, die insbesondere auf körperliche Auswirkungen haben. Cannabis hat ja auch viel seelisch-psychische Auswirkungen. Also das ist dann wirklich, also hier geht es erstmal um eine neutrale Verpackung.
Okay. Dadurch, dass Cannabis dann erst ab 18 ist, beziehungsweise erlaubt sein soll, können Sie sich vorstellen, dass Jugendliche dann eher auf den Schwarzmarkt ausweichen werden und dann halt in der Gefahr landen, dort halt abgezogen zu werden, beziehungsweise, weil häufig auf Schwarzmärkten ja der Fall ist, oder wenn man halt von denen das Geld bekommt, dass Cannabis so kommt, dass sie es dann häufig gestreckt wurde oder mit Haarspray besprüht wurde, um es halt shiny wirken zu lassen. Oder noch viele andere Möglichkeiten, die es dann halt auch verdreckt ist mit Kot oder mit Glas. Naja, das Glas ist mehr bei Heroin. Ja.
Naja, wie gesagt, Jugendliche dürfen ja ohnehin oder Minderjährige dürfen ja ohnehin kein Cannabis erwerben. Das heißt, wenn sie es erwerben, erwerben sie es jetzt über den Schwarzmarkt. Und wenn sie es zukünftig erwerben, wird es sicherlich auch über den Schwarzmarkt sein, außer es stellen ihnen volljährige Personen zur Verfügung. Gleichzeitig haben wir aber schon auch die Frage diskutiert, welchen Preis müssen denn Cannabis-Produkte haben, damit sie eben wirklich in den Fachverkaufsstellen erworben werden und nicht auf dem Schwarzmarkt? Weil, wie Sie eben richtig gesagt haben, hat der Schwarzmarkt natürlich den großen Nachteil der Verunreinigung, dass nicht klar ist, wie viel ist da jetzt wirklich drin, was ist da jetzt wirklich drin. Ich denke, dadurch, dass die kontrollierte Abgabe jetzt mit den Vereinen ja nochmal wesentlich eingeschränkt ist, wird das, und das ist auch das, was ich, und da würde mich natürlich auch Ihre Meinung andersrum interessieren, was ich immer wieder, wenn ich mit Minderjährigen darüber spreche und im Austausch sein kann, höre, war so ein Satz, der mich besonders ja, nachhaltig nachdenklich gemacht hat, war, es ist uns eh egal, wir kaufen es eh weiter auf dem Schwarzmarkt, was passiert. Und ich denke, und deswegen wiederhole ich das so ein bisschen mantrahaft, ist es eben vor allem aus unserer Sicht wichtig, die Jugendlichen zu informieren, aufzuklären und zu stärken, weil das ist ja die Hauptfrage. Also damit sie überhaupt eine selbstbestimmte Entscheidung treffen können und auch informiert darüber sind, was da eigentlich passiert. Und wenn ich Sie vorhin richtig verstanden habe, ist das, was im Unterricht vermittelt wird, vielleicht auch nicht immer ausreichend, wobei ich auch immer so ein bisschen vorsichtig damit bin, nun alle Verantwortung der Schule übergeben zu wollen, weil mein Eindruck ist, dass Schule ohnehin schon sehr, sehr viel Bereiche abdecken soll.
Also, ich kann mir das vorstellen, dass in unserer Schule war halt nicht wirklich Cannabis das Thema, sondern wir haben halt generell über Opiate gesprochen, was halt so der biologische Teil, um was es halt ging. Und eher wenig, also es ging auch um den Konsum, aber wir haben uns halt mit den chemischen Stoffen und so beschäftigt. Deswegen haben wir nicht mehr darüber gesprochen, was Cannabis mit unserem Körper macht, sondern was LSD halt macht, wenn wir es nehmen würden. Und ich kann mir halt schon vorstellen, wenn zum Beispiel Cannabis jetzt legal wird und die Preise halt in die Höhe steigen, dass es halt legal sehr teuer werden würde, dass es halt Leute geben würden, die halt auf den Schwarzmarkt ausweichen werden, weil wenn es zu einem absolut teuren Preis erkauft wird, dann kann ich es auch gleich auf dem Schwarzmarkt kaufen. Weil am Ende, vor allem mit der Inflation jetzt, ist es halt, wenn es halt, dann ist es halt gutes Cannabis, aber es ist halt auch teures Cannabis. Und die Leute sind jetzt sowieso von dem daran gewöhnt, ihr Cannabis irgendwo anders herzubekommen. Und wenn es dann halt zu demselben Preis dann bleibt, natürlich haben dann so die Lieder dann halt die Konkurrenz von Supermärkten, aber auf der anderen Seite, wenn die halt billiger verkaufen, dann werden halt vor allem die Jugendlichen, weil sie halt nicht so viel Geld haben, eher auf den Schwarzmarkt ausweichen. Ich weiß nicht, ich habe jetzt keine Erfahrung damit, aber ich glaube, würde mehr halt darauf gehen, dass es halt darüber gesprochen werden muss, was hinter dem Cannabis von der Straße steckt. Weil, wie halt gesagt, ich hatte selber nicht so wirklich viel Ahnung, bevor ich diese Doku halt gesehen habe. Und nachdem halt darüber gesprochen wurde, dass halt das Cannabis manchmal oder Drogen generell, die auf dem Schwarzmarkt verkauft werden, diese halt häufig verdreckt sind und dass es halt wiederum gefährlich ist und man nie genau weiß, wie viel THC, wenn ich mich richtig erinnere, da drin ist und man dann immer unterschiedliche Dosen bekommt und man sich so denkt, so ja, ich hatte letztens eine Dosis, die viel, viel niedriger war, das weiß man selber aber nicht, nimmt eine größere Dosis und man sich so denkt, ja, zum selben Dealer und dann halt an einer Überdosis stirbt und man das halt nicht wusste, weil es halt so unterschiedliche Dosis sind. Das weiß man halt selber nicht. Und das sind so Ansätze, wo man erstmal anfangen muss, um das halt erstmal zu erklären. Ich hätte noch was anderes reinkommen, aber ich habe es vergessen.
Aber das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt. Das stimmt, dass sie, dass das auch über die Risiken des Schwarzmarktes mit aufgeklärt wird. Und vielleicht ist das auch noch mal das, was ich vorhin mit Paradigmenwechsel meinte, dass man wegkommt von dem, es ist verboten, du darfst das nicht, sondern also wirklich eine Aufklärung und eine Information darüber zu schaffen und darüber ins Gespräch zu kommen. Was uns beim zweiten Eckpunktepapier aufgefallen ist, was wir aktuell noch nicht wirklich befürworten können, ist, dass Jugendliche, die mit Cannabis quasi erwischt werden oder konsumierende Jugendliche nun zwangsverpflichtet werden sollen, an Präventionsmaßnahmen teilzunehmen. Und ich traue mich jetzt einfach mal den Spieß umzudrehen und frage Sie mal, was Sie davon halten aus dem Blick von jungen Menschen, dass es, also bisher waren ja Präventionsprogramme mehr oder weniger freiwillig. Klar, wenn die in der Schule stattfinden, dann finden die in der Schulzeit statt und man muss teilnehmen. Wenn die in einer Freizeit, in einer Jugendfreizeit stattfinden, dann sind die tatsächlich ja freiwillig. Und das ist für uns in einer nicht so guten Variante quasi ein Paradigmenwechsel zu sagen, konsumierende Jugendliche, die von Polizei oder Ordnungsamt erwischt wurden, in Anführungszeichen, müssen jetzt quasi an Präventionsmaßnahmen teilnehmen. Denken Sie denn aus Sicht eines jungen Menschen, das macht Sinn? Es würde mich tatsächlich mal interessieren.
Also, ich kann mir vorstellen, dass eine Person, die erwischt würde und trotzdem weitermachen würde, kommt an, wie man das dann halt, dass man sagt, ja, es ist wie Nachsitzen. Also in der Schule, man macht es halt oder man geht halt erst gar nicht hin. Und also Verbote sind halt meistens dafür da, um sie zu brechen. Es ist auch, entweder man macht es oder macht es nicht. Die Leute, die es vorher gemacht haben, werden es auch, nachdem es legalisiert wird, machen. Leute, die halt sagen, so, ja, es ist verboten, mache ich nicht, dann machen es halt danach auch nicht. Oder sagen sie, so, ja, jetzt ist es legal, jetzt mache ich es auch. Es wird halt, ich habe halt in der Doku auch gehört, dass manche Leute, zum Beispiel, die an Drogen genommen haben, so gesagt haben, dass sie sich sehr stigmatisiert fühlen und dann mehr so ausgegrenzt fühlen, dass sie dann immer so sagen, so, ja, die Drogenabhängigen, ja, die. Und dass man sich natürlich selber fragen, so vielleicht selber die Jugendlichen selber fragen, bringt das überhaupt etwas? Weil im Großen und Ganzen, wenn man jetzt Präventionsworkshops oder Camps macht, ist halt die Frage so, wenn diese Person wieder da rauskommt, wird sie damit aufhören oder wird sie einfach nur sagen, dass sie sich so 5 Stunden lang einen Vortrag angehört hat oder 5 Stunden Sozialarbeit gemacht hat und dann geht sie wieder und dann wird sie dann am nächsten Tag wieder Cannabis konsumieren und dann kommt sie halt wieder da rein. Dann ist es halt einfach nur ein sehr, sehr unnötiger Aufwand und wahrscheinlich auch Kosten von Mitarbeitern, die das dann machen. Es muss halt da angefangen werden, wo es halt wirklich hilft. Vielleicht wie? Das ist eine andere Sache.
Ich glaube tatsächlich, dass das die große Frage ist, wie es für eine, wie eine Stärkung wirklich sein kann. Und da haben wir ja mit Blick auf den erzieherischen Jugendschutz schon auch viele Methoden und Erfahrungen sammeln können. Dankeschön, dass ich Sie fragen durfte.
Einmal den Spieß umdrehen. Ah. Danke. Es soll ja auch eine Unterhaltung in dem Podcast sein. Also, warum nicht? Also, ich habe, wie gesagt, ich kann mir schon vorstellen, dass zum Beispiel diese Doku, von der ich gesprochen habe, sehr hilfreich sein kann, weil die echt gut ist. Das ist halt, Simplicissimus ist halt wirklich, so sagen wir mal so, auf Jugendbasis, für jüngere Menschen, die das halt dann machen und die beiden sind echt stark. Die beiden, die das machen, sind echt stark. Ich finde deren journalistische Arbeit echt gut. Und sehr schade, dass sie von Funk ausgetreten sind, aber ihre Arbeit ist trotzdem auch jetzt noch sehr gut. Die haben sich halt dahingesetzt im Auftrag vom, ich weiß nicht mehr, SNDR oder ich habe es letztens noch gesehen, vergessen. Auf jeden Fall vom öffentlichen Rundfunk im Auftrag haben die es halt gemacht. Und es ist dann wirklich eine einstündige Doku, wo dann halt über verschiedene Sachen gesprochen wird. Auch zum Beispiel, hinter dem Cannabis steckt ja auch noch sehr vieles. Es wird ja irgendwo auch produziert. Und wie die Zustände bei den Produktionen da sind. Es gibt ja manchmal auch in den Grenzregionen zwischen Deutschland und Niederlande so Indoor-Plantagen. Es gibt ja auch Outdoor-Plantagen, glaube ich, in Lateinamerika und auch nördlich von Afrika. Die halt auch häufig dazu benutzt werden, um halt Cannabis anzubauen. Und die Arbeitsbedingungen dadurch sind ja auch nicht immer die besten, beziehungsweise überhaupt nicht gut. Und da ist halt so die Frage auf der einen Seite, vielleicht sollte man auch da angreifen, zu sagen, so, ja, Leute, das Cannabis, was ihr konsumiert, kommt so aus nicht guten Zuständen und die Menschen, die daran halt gearbeitet haben, leiden.
Okay.
So, ich wollte mir die Doku eigentlich nochmal anschauen. Ich habe es aber vergessen, weil ich in der Schule war und gestern im Schlaf war. Deswegen, ich kann mich auch noch daran erinnern, dass gesagt wurde, dass es halt damals, bevor die Prävention, was ist die Prävention? Alkoholprävention? Es war auf jeden Fall das, sagen wir mal, das Verbot von Drogen war, dass es halt überall eigentlich erlaubt wurde. Und dann auf einer kleinen Insel, wo ich glaube, es war ein Priester und Pastor, der dann so gesagt hat, dass auf irgendeiner Insel Tahiti war oder irgendwo da im Raum, darüber gesprochen wurde, dass die Arbeiter nicht mehr richtig arbeiten, dass die halt sehr, sehr, sehr faul machen würde. Das Problem war, dass sie das dann halt auf der Insel verboten hatten lassen. Dadurch wurden aber der Konsum von den Drogen halt nur noch gesteigert, weil die Leute es dann von außerhalb importiert lassen haben. Und das halt auf einmal, weil es halt verboten war auf der Insel und nur noch importiert werden konnte, es zu was Besonderem wurde, haben die Leute halt mehr konsumiert, als sie es vorher gemacht haben. Was dann halt dazu führte, dass man alle anderen Länder auch dazu aufgefordert hat, das Verbot von Drogen einführen zu lassen, um das halt zu verhindern, was halt dafür gebracht wurde, dass es halt auf dem Schwarzmarkt gelandet ist, so ist dann halt, um das große Geld zu machen. Also habe ich schon fast einen Vortrag gehalten von dem Thema, wo ich keine Ahnung habe. Ja. Also, abschließend vielleicht. Haben Sie eigentlich eine persönliche Meinung zum Cannabis, zur Cannabis-Legalisierung?
Nee, mit Blick aus Kinder- und Jugendschutzbrille hatte ich es gesagt, und das ist der Blick, mit dem ich jetzt auch tatsächlich gerade reingehe, weil ich denke, dass erwachsene Menschen auch in der Verantwortung sind, sich selber zu schützen, wobei wir auch da zum Beispiel beim Thema Alkohol und Werbung nochmal drüber sprechen müssten. Da hat das Eckpunktepapier 2 ja auch Bezug zugenommen. Ich glaube, es geht beim Konsum immer um einen verantwortungsvollen und aufgeklärten Konsum. Das gilt für alle Altersgruppen. Und gleichzeitig wissen wir aber, dass Jugendliche besonders die vulnerable Gruppe sind und deswegen eben besonders gestärkt und geschützt werden dürfen und aber gleichzeitig nicht auf einmal in eine Verantwortung genommen werden dürfen, beispielsweise eben über diese Maßnahmen, die ihnen dann quasi aufgedrückt werden, was es vorher gar nicht gab.
Also, ich kenne, dass ich darüber nachdenke, selber Leute, die Cannabis konsumieren. Und habe wahrscheinlich so einige Wolken eingeatmet, auch wenn meine Nachbarn da sehr aktiv dabei sind. Ich kann mir halt schon vorstellen, die Leute, die es jetzt konsumieren, werden es halt weiter konsumieren, ob es legal ist oder nicht. Aber ich glaube auch, weil zum Beispiel darüber gesprochen wird, dass man manche Sachen wie zum Beispiel Alkohol teurer verkaufen sollte, um die Leute halt davon abzuschrecken, es zu kaufen. Oder halt meistens so, um höhere Preise zu machen, es soll ja auch bei Süßigkeiten mal darüber gesprochen werden, in manchen Fällen. Aber die Frage ist dann halt, wenn man das gleiche zum Beispiel mit Cannabis machen würde, wenn man halt sagt, ja, wir werden es jetzt legal verkaufen, aber dafür werden wir es teurer verkaufen und dann nicht genug darüber aufklären, wie gefährlich das Cannabis auf dem Schwarzmarkt zum Beispiel durch Verunreinigung ist, das halt dazu bringen würde, dass es einfach nur die Leute weiter zurück auf den Schwarzmarkt bringt. Und auch wenn die Leute auf dem, die Dealer auf dem Schwarzmarkt ganz erst dachten, dass die eine größere Konkurrenz vom Einzelhandel haben oder Großhandel, dass es die halt dann am Ende nicht stören würde. Vielleicht sollte man daran ansetzen zu sagen, so ja, also vielleicht ist sogar die Werbung von gegen Cannabis eher nachhängig, sondern eher zu sagen, so nimmt lieber das Cannabis vom Einzelhandel, weil es ist sauber und es ist nicht so gefährlich. Und danach sagen, so vielleicht ist Cannabis nicht so eine gute Idee, aber zuerst die Leute auf das Cannabis im Einzelhandel zu bringen. Das ist schon mal, auf der einen Seite bringt es Steuergelder ein und das ist für den Staat gut, aber auch für die Menschen selber, dass sie dann halt wissen, was genau sie konsumieren und wie viel da drin ist oder was überhaupt da drin ist, weil es sogar manchmal Schimmel in Cannabis drin sein kann. Ist nicht so gut für den Körper, würde ich sagen. Aber ich bin
Gutes
dafür.
Abschlusswort.
Ich hoffe, ihr habt heute ganz viel gelernt. Ich würde sagen, ich und Maria verabschieden uns jetzt und habt noch einen sehr schönen Tag. Schaut euch gerne noch die restlichen Sachen unserer Themenwoche an und folgt Salon 5 unterstrich auf Instagram. Habt einen tollen Tag.
Bis dahin, tschüss.